Gegen 15 Uhr Ortszeit stürmten tausende mutmaßliche Anhängerinnen und Anhänger des rechtsextremen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro das Regierungsviertel in Brasilia. Sie schlugen die Fenster des Kongressgebäudes ein, beschmierten Wände, hinterließen ein Bild der Zerstörung.
Tatort Brasilia vor 2 Jahren. Die brasilianische Variante des Washingtoner Kapitolsturms. Das Regierungsviertel der Hauptstadt wird von einem wütenden Mob in seine Einzelteile zerlegt, der nicht einverstanden damit ist, dass Lula da Silva zum Präsidenten Brasiliens gewählt worden war. Kein Tumult hier mehr heute. Es regiert die KI. Kameras erkennen jede verdächtige Bewegung, damit so etwas nie wieder passiert. Doch Brasiliens Rechte schläft nicht. Wie wehrhaft ist die brasilianische Demokratie heute?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Donald Trump ist im Amt. Unüberhörbar. Ist nun auch offiziell wieder gewählter US-Präsident. Einer wollte gern zur Amtseinführung anreisen. Durfte aber nicht. Der brasilianische Ex-Präsident Jair Bolsonaro darf Brasilien nicht verlassen, darf erstmal auch nicht mehr Präsident werden, denn er ist nach wie vor im Visier der Justiz. Er hofft sich aber Rückenwind von der Karriere des alten neuen US-Präsidenten Donald Trump. Ein Revival auch für den Bolsonarismus? Die Recherche von Karin Naundorf.
Es sind Bilder, die an die Erstürmung des Kapitols in Washington erinnern. Schauplatz ist jedoch Brasilia. Am 8. Januar vor 2 Jahren stürmte ein wütender Mob das Regierungsviertel der brasilianischen Hauptstadt. Tausende von Bolsonaro-Anhängern, die meisten gekleidet in den brasilianischen Nationalfarben Gelb und Grün, dringen in den Präsidentenpalast, das Parlament und das oberste Gericht ein. Sie zerschlagen Fensterscheiben, Skulpturen, Möbel. Kurz, sie zerstören, so viel sie können. Die Angreifer fordern eine Machtübernahme durch das Militär. Marcelo Schettini, Sicherheitschef im obersten Gericht, war an jenem Tag im Dienst. Der Mit-40er im dunkelblauen Sakko steht vor einem gigantischen Monitor in der Überwachungszentrale des obersten Gerichts.
Es kamen immer mehr. Plötzlich liefen sie alle zum obersten Gericht. Und dann begannen die Kämpfe. Wirklich heftig. Mit Gummigeschossen und Tränengas. Es war ein schlechter Tag. Der Wind stand gegen uns. Wir setzten Gas ein und es kam in unsere Richtung zurück. Stellen Sie sich vor, Sie haben 100, 200 Polizisten. Die anderen sind 8000, die sich auch noch aufteilen und einfach überall sind.
Der Sicherheitschef beobachtet Rädelsführer inmitten des Mobs.
Es gab professionelle Anführer, war koordiniert. Das ist nicht einfach so passiert.
Seitdem hat das Gericht massiv nachgerüstet. 300 Kameras mit Gesichtserkennung und KI, die verdächtige Bewegungen erkennt. Nie wieder soll ein Angriff auf die Demokratie wie der vom 8. Januar 2023 möglich sein. Der Tag danach, das Gericht verwüstet. Neue Polizeirecherchen zeigen, es soll konkrete Pläne für die Ermordung von Präsident Lula und eines obersten Richters gegeben haben. Und Ex-Präsident Jair Bolsonaro soll am Putschversuch beteiligt gewesen sein. Dieser streitet alle Vorwürfe ab.
Niemand plant ein Coup mit einem pensionierten General und einem halben Dutzend Offizieren. Das ist absurd. Ich habe nie von einem Coup gesprochen.
Kurz vor dem Angriff auf die Institutionen hatte Bolsonaro die Wahlen verloren. Zuvor hatte er Zweifel am Wahlsystem geschürt, ähnlich wie Donald Trump in den USA. Doch im Gegensatz zu Donald Trump, der nun wieder im Amt ist, darf Jair Bolsonaro bis 2030 kein öffentliches Amt bekleiden. Das wiederum hat den Hass der Bolsonaro-Anhänger auf das oberste Gericht verstärkt, sagt Politikprofessor Guilherme Casarões aus São Paulo. Ihm bereitet Sorge, dass viele Bolsonaro-Anhänger einem Weltbild anhängen, das durch Fake News verdreht sei.
Sie sind überzeugt, dass die Justiz eine Gefahr für die brasilianische Demokratie sei und nicht Bolsonaro. dass wir angeblich in einer Justizdiktatur leben und Bolsonaro wäre dann der Retter, der Brasilien zurück zur Demokratie führen würde. Das ist ein echtes Problem. Viele seiner Anhänger glauben wirklich, dass er die Demokratie verteidigt, obwohl wir wissen, genau das Gegenteil ist der Fall. Außerdem bereitet mir der Anstieg politischer Gewalt Sorge. Vor kurzem gab es einen Attentatsversuch auf das oberste Gericht.
Handybilder vom 13. November 2024 von einem Hochhaus aus gefilmt, zeigen die Explosionen. Ein Bolsonaro-Anhänger, gekleidet wie die Comicfigur Joker, versuchte, einen Anschlag auf das Gericht zu verüben. Schnell waren die Sicherheitsleute auf dem Plan, der Attentäter kam nicht durch, sprengte sich selbst in die Luft. Die Leiche konnte erst am nächsten Tag geborgen werden. Zunächst mussten weitere Bomben an seinem Körper deaktiviert werden. Die Ex-Frau des Attentäters sagte lokalen Medien, der Mann habe vorgehabt, den obersten Richter Alexandre de Moraes zu töten.
Hat er davon gesprochen, dass er Leute töten wollte?
Leute nicht, aber Alexandre de Moraes.
Der Attentäter war Mitglied in Bolsonaros Partido Liberal und stammte aus einer Stadt in Südbrasilien, eine Gegend geprägt von deutscher Einwanderung. Alle Strommasten der Nationalstraße sind mit einer Bemalung der deutschen Nationalflagge verziert. In der Stadt Rio do Sul betrieb der Attentäter einen Schlüsseldienst. Von seinem Holzhaus ist nicht viel übrig, es ist abgebrannt. Nur die Küche steht noch. Dort liegen Kleiderberge, Hausaufgabenhefte mit einer Kinderhandschrift, gewählt vom Löschwasser. Ein Buch, das die brasilianische Militärdiktatur verherrlicht, zeugt von der ultrarechten Gesinnung des Täters. Die Ex-Frau des Attentäters zündete sich hier selbst an, kurz nach dem Interview mit dem Lokaljournalist. Sie stirbt an dem Tag, an dem wir in Rio do Sul zu Besuch sind. Das Stadtzentrum von Rio do Sul, eine ordentliche Kleinstadt. Armut sieht man hier nicht. Die Blumenbeete vor dem Rathaus sind bestens gepflegt. In der Fußgängerzone die Frage an Passanten, was halten die Menschen vom Attentat auf das oberste Gericht?
Wir reden nicht viel über Politik. Das ist in dieser Stadt kompliziert.
Der Täter war nicht krank im Kopf. Er hat sich getraut zu tun, was alle gern tun würden, und er hatte den Mut dazu.
Es war eine Person aus unserer Stadt, aber sie hätte irgendwo herkommen können, aus Südbrasilien, wo die Leute eher radikal denken.
Tatsächlich hat Jair Bolsonaro insbesondere im Süden des Landes nach wie vor viele Unterstützer. Bei den Kommunalwahlen im September 2024 fuhren mehrheitlich rechte und konservative Kräfte Erfolge ein. Auch in Rio do Sul wird der Bürgermeister nun von der Partei Bolsonaros gestellt. Zurück in der Hauptstadt Brasilia. Die Fotografin Gabriela Bilot steht auf dem weitläufigen Platz vor dem obersten Gericht. Sie zeigt Bilder vom 8. Januar 2023 auf ihrem Handy. Als die junge Frau in einem Chat mit Kollegen vom Angriff auf die Institutionen erfuhr, kam sie sofort. Ihre Fotos dienen dem Gericht als Beweise gegen einige der Eindringlinge.
Alle Statuen lagen am Boden, alles war zerstört. Der Metalldetektor lag auf dem Kopf. Ich brauchte ein bisschen, um mich zu orientieren. Als ich sah, dass sie nicht nur in das Kongressgebäude eingedrungen waren, sondern auch in das Gericht und den Präsidentenpalast, dachte ich, das gab es noch nie in Brasilien. Das ist unser Kapitol, unsere Kapitolinvasion.
Die Fotografin blieb fast eine Stunde, machte Bilder, als die meisten anderen Kollegen sich schon zurückgezogen hatten, viele nach Aggressionen. Mindestens 10 Fotografen sei die Kamera abgenommen worden, berichtet Bilot. Wirklich verstanden habe sie erst später am Tag, was da passiert sei an jenem 8. Januar.
Ich war wie in Trauer. Ich kam nach Hause und weinte. Ich komme aus São Paulo, bin nach Brasília geschickt worden, um die Demokratie zu dokumentieren. Die Politik, das ist meine Passion. Wie viele Menschen sind gestorben in ihrem Kampf für die Demokratie, gegen die Militärdiktatur? Und nun ist das alles zurück? Wir wissen nun, wie knapp Brasilien vor einem Militärputsch stand. Ich spürte eine große Traurigkeit.
Der Sturm aufs Kapitol in Washington und der Angriff auf die Institutionen in Brasilia. Zwei Ex-Präsidenten, die zuvor Zweifel am Wahlsystem geschürt hatten. Gerade jetzt, nach dem Amtsantritt von Donald Trump, stellt sich die Frage, ist Brasilien die wehrhaftere Demokratie? Wie kann es sein, dass Trump erneut Präsident werden konnte, während Jair Bolsonaro bis 2030 von allen öffentlichen Ämtern ausgeschlossen ist? Politikprofessor Guilherme Casarões erklärt:
Der Hauptunterschied ist, dass die brasilianische Justiz nicht nur die Menschen bestraft hat, die am Aufstand vom 8. Januar beteiligt waren, sondern dass sie auch Bolsonaro wegen mutmaßlicher Verbrechen angeklagt hat. Die Schnelligkeit der Justiz hilft zu verstehen, warum Bolsonaro nicht bei Wahlen antreten darf. Anders als in den USA Donald Trump, bereits verurteilt aufgrund anderer Verbrechen, wieder zum Präsident gewählt werden konnte.
Casarões bezieht sich damit auf einen weiteren Unterschied zwischen beiden Ländern. In den USA dürfen auch verurteilte Straftäter oder Gefängnisinsassen für politische Ämter kandidieren, in Brasilien nicht. Es ist der 8. Januar 2025, der zweite Jahrestag der Attacke auf die Institutionen. Präsident Lula strahlt Optimismus aus und er stellt sich vor seinen Anhängern hinter die Justiz.
Heute sagen wir es laut: Wir sind noch hier. Wir werden ohne Gnade vorgehen gegen jeden Versuch eines Putsches.
Sempre seremos implacáveis.
Gegen die Verantwortlichen vom 8. Januar wird ermittelt und sie werden bestraft. Niemand ist oder wird unschuldig im Gefängnis sitzen.
Das sehen seine Gegner anders. Sie fordern eine Amnestie für die Angreifer auf die Institutionen. Die Gerichtsverfahren laufen. 375 der über 1600 Angeklagten wurden bereits verurteilt. Erstmals in der Geschichte Brasiliens sind nun ranghohe Militärs angeklagt. Der nächste prominente Angeklagte könnte Jair Bolsonaro heißen. Es liegt nun in den Händen der Staatsanwaltschaft, ob der Ex-Präsident im Zusammenhang mit dem gescheiterten Putsch angeklagt wird. Politikprofessor Guilherme Casarões, der zum Thema Rechtsextremismus forscht, sieht eine solche Anklage als wahrscheinlich an, sollten sich die Indizien verhärten und als heikel auf verschiedenen Ebenen.
Das große Problem einer Verhaftung ist die politische Komponente im In- und Ausland. Im Inland ist das Risiko klar politische Gewalt um seine Verhaftung herum, je nachdem, wie seine Anhänger sich verhalten. Bolsonaro hat ja bereits offen gesagt, als er Präsident war, dass er niemals ins Gefängnis gehen würde, lieber wäre er tot.
Aber es gibt auch internationale Fragen.
Sollte Bolsonaro eine Verhaftung fürchten, könnte er politisches Asyl verlangen in einer freundschaftlich eingestellten Botschaft. Argentinien, Ungarn, Israel. Oder nun unter der Trump-Regierung könnte er sogar versuchen, politisches Asyl in den USA zu beantragen. Das würde komplexe diplomatische Fragen auslösen, denn wir sprechen von Ländern, mit denen Brasilien versucht, gute Beziehungen zu bewahren, aber zu denen es Distanz gibt durch die politische Polarisierung im Land. Sollte Bolsonaro verhaftet werden, zweifle ich nicht daran, dass er seine Anhänger zu gewalttätigen Handlungen, auch gegen Menschen und Institutionen, anstacheln wird.
Eine zweite Gefahr für die brasilianische Demokratie sei, wenn antidemokratische Kräfte durch Wahlen an die Macht geraten sollten.
Die extreme Rechte ist weiter stark und hat Chancen bei den Wahlen 2026, egal wer Kandidat sein wird.
Die Zukunft der brasilianischen Demokratie hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehört unter anderem der Erfolg von Präsident Lulas Wirtschafts- und Sozialpolitik. 69% der Brasilianer geben in Umfragen an, die Demokratie sei die beste Regierungsform. 2022 waren es noch 10% mehr. Ein anderer Faktor sind soziale Medien. Bolsonaro konnte die Wahlen 2018 unter anderem aufgrund von Falschinformationen gewinnen, die massiv in Umlauf gebracht wurden. Es war die Justiz, die sich den Kampf gegen Fake News auf die Fahnen schrieb. Sie reagierte entsprechend empfindlich auf die Ankündigung von Mark Zuckerberg, dass Facebook nun auf Fact-Checking verzichten werde. Soziale Medien seien in Brasilien kein rechtsfreier Raum, warnte der oberste Richter Alexandre de Moraes. Sein Gericht hatte bereits im Juni 2023 die Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter, für kurze Zeit gesperrt, nachdem die Plattform wiederholt nicht gegen Desinformation und Hassrede vorgegangen war. Falschinformationen, das Thema beschäftigt auch die Fotografin Gabriela Billot. Sie war auch an dem Tag im Einsatz, an dem der Attentäter aus Rio do Sul sich vor dem obersten Gericht in die Luft sprengte.
Ich habe keinen Terroristen gesehen. Ich dachte, Mist, wieder ein Opfer. Ein Opfer von Fake News, der Polarisierung. Ein Opfer dieses extremistischen Wahnsinns.
In der Hauptstadt Brasilia bleibt Marcelo Schettini, der Sicherheitschef des obersten Gerichts, in Alarmbereitschaft.
Mehr Polizisten, mehr Ausrüstung, mehr Geheimdienstarbeit, um Drohungen zu erkennen. Wir sind 24 Stunden im Einsatz. Ich stehe auf, nehme das Telefon mit, auch auf die Toilette, immer.
Sein Ziel ist es, das oberste Gericht zu schützen. Denn mit diesem stehe und falle die Demokratie in Brasilien.
Den Bolsonarismus abwehren. Karin Naundorf berichtete über Brasiliens Rechte. Trump ist US-Präsident. Das löst Sorge in Brasilien, wie gehört, und Freude in Argentinien aus. Die globale Vernetzung der politischen Rechten zeigt sich überall und gibt ihr mehr Durchsetzungskraft. Der argentinische Präsident Milei hat Ministerien geschlossen. Donald Trump will es ihm gleich tun. Milei war bei der Amtseinführung Trumps dabei, ist lautstarker Fürsprecher für den Kulturkampf gegen links und ist bestens vernetzt mit Italiens Ministerpräsidentin Meloni und Tech-Milliardär Musk. Es meldet sich unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg.
Oh, there we go. Here he is, everybody.
Good night, everybody. I'm very grateful for being here.
Argentiniens Präsident Javier Milei versuchte sich in Mar-a-Lago sogar kurz auf Englisch, wechselte dann aber doch lieber in seine Muttersprache Spanisch, um seinem großen Vorbild überschwänglich zu dessen Wahl zu gratulieren.
Sorry, but I will speak in Paris. Quiero comenzar primero felicitando al presidente electo Donald Trump.
Ich möchte dem gewählten Präsidenten Donald Trump für das größte politische Comeback der Geschichte gratulieren, bei dem er sich mit dem gesamten politischen Establishment anlegte und dabei sogar sein eigenes Leben aufs Spiel setzte. Dank ihm ist die Welt heute eine viel bessere Welt, in der der Wind der Freiheit stärker weht.
Porque hoy soplan vientos de libertad, soplan muchísimo más fuerte.
Das war Mitte November bei der America First Gala. Aber schon im Februar bei einem Treffen in Washington fiel der Argentinier am Rande einer Konferenz Trump buchstäblich um den Hals und sagte, sie waren ein großartiger Präsident und ich hoffe, dass sie es wieder werden. Nun ist der rechtslibertäre Argentinier der erste Staatschef, den Trump nach seiner Wahl im November traf. Schulterschluss der Magermänner.
Javier, I'd like to congratulate you on the job you've done.
Die Arbeit, die Sie geleistet haben, ist unglaublich. Machen Sie Argentinien wieder groß. Wissen Sie, Mager, er ist eine Magerperson. Es folgte ein Gruppenfoto gemeinsam mit US-Milliardär Elon Musk, der Milei und dessen libertäre Rosskur regelmäßig auf seiner Plattform X umwirbt. Allen voran verbindet die drei ihr ideologischer Kulturkampf gegen alles Linke und die sogenannte Woke Agenda. Doch Javier Milei hat auch ganz praktische Erwartungen an die Trump-Regierung, sagt der Wirtschaftsjournalist Alejandro Lebosio. Milei hat große Erwartungen, dass der Internationale Währungsfonds mit einer US-Regierung Trump Argentinien trotz der hohen Verschuldung einen neuen Kredit gewähren könnte. Der Diskurs des IWF gegenüber Argentinien ist schon jetzt sehr viel positiver geworden. Ein neuer IWF-Kredit gäbe Mileis Wirtschaftsteam mehr Spielraum, wie versprochen die bestehenden Währungskontrollen abzuschaffen. Als beeindruckendster Fall der jüngeren Geschichte lobte IWF-Chefin Kristalina Georgieva Mileis Wirtschaftspolitik. Der setzte in erster Linie auf einen radikalen Sparkurs in dem hochverschuldeten Land. Dadurch wurde die galoppierende Inflation gebremst. Der Haushalt ist erstmals seit Jahren im grünen Bereich. Gleichzeitig allerdings ist die Wirtschaft eingebrochen, Arbeitslosigkeit und Armut drastisch gestiegen. Investitionen aus den USA sollen die Wirtschaft nun beflügeln. Milei hofft auf eine innigere Allianz mit Washington unter Trump und will gar einen Freihandelsvertrag aushandeln. Das sehen Experten allerdings weniger realistisch. Wirtschaftlich sind die Ideen der beiden Männer sehr unterschiedlich. Milei ist ein Verfechter des Freihandels, während Trump die amerikanische Industrie schützen und Arbeitsplätze in den USA sichern will. Das erste Problem ist, dass Argentinien immer noch zum Mercosur gehört und Freihandelsabkommen müssten im Bund und nicht nur bilateral geschlossen werden. Das halte ich für sehr schwierig. Nicht nur, weil Brasilien dagegen ist. Auch Trump ist wirtschaftlich, ganz anders als Milei, jemand, der protektionistische Maßnahmen verfolgt. Er wird kaum bereit sein, sich einer Agrarmacht wie Argentinien zu öffnen und noch weniger einer Agrarsupermacht wie dem Mercosur. Das sorgt auch beim großen Nachbarn Brasilien für Besorgnis. Die Regierung des linken Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva hatte einst gut mit der Biden-Regierung zusammengearbeitet, gerade bei zentralen Themen wie Klimaschutz und Multilateralismus. Die Wahl Trumps bedeutet nun eine Verschärfung der Spannungen, auch im Handelsstreit mit China. Und das trifft Brasilien direkt, sagt Lia Valls Pereira vom brasilianischen Wirtschaftsinstitut IBRE.
Trump steht für mehr Protektionismus und für Zollerhöhungen. Das beeinträchtigt den Handel mit allen Ländern, auch hier in Lateinamerika direkt.
Große Hoffnung auf Trump setzt man dagegen in Brasiliens rechter Opposition rund um Ex-Präsident Jair Bolsonaro. Der trug seinen Beinamen, der Trump der Tropen zu sein, nicht nur mit Stolz. Er nahm sich Trump auch zum Vorbild und zweifelte seine eigene Wahlniederlage im Herbst 2022 an. Bolsonaros Anhänger stürmten wenig später, am 8. Januar 2023, Brasiliens Regierungsviertel. Inzwischen laufen mehrere Ermittlungen gegen Bolsonaro. Bis 2030 darf er für kein Amt mehr kandidieren. Der Bolsonarismo allerdings dominiert nach wie vor den Kongress. Auch für sie bedeutet die Wahl von US-Präsident Trump Rückenwind, glaubt Guillermo Caceres, Politologe an der Universität von São Paulo.
Es gibt eine starke transnationale Beziehung zwischen dem Trumpismus in den USA und dem Bolsonarismus in Brasilien. Ich würde zum Beispiel nicht ausschließen, dass Druck ausgeübt wird, um die Wählbarkeit des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro wiederherzustellen, damit er 2026 wieder kandidieren kann.
Bolsonaros Wunsch allerdings, in die USA reisen und an Trumps Amtseinführung teilnehmen zu können, den lehnte das oberste Gericht Brasiliens ab. Die Ausweispapiere des Ex-Präsidenten wurden im Rahmen der laufenden Ermittlungen gegen Bolsonaro eingezogen, wegen Fluchtgefahr.
Zwischen Freude und Sorge, Südamerika und der neue US-Präsident. Das war Anne Herberg für die Weltzeit. In unserem nächsten Podcast schauen wir nach Singapur, wo es nicht ungewöhnlich ist, ein ziemlich hohes Alter zu erreichen. Besuchen Sie mit uns das Land der glücklichen 100-Jährigen, um, wer weiß, ihrem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Ich bin Isabella Kohler. Tschüss und bis bald.